Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen heute Fortsetzung mit unserer kurzen Serie zum Epheserbrief. Gerne dürfen Sie Epheser 2 und 3 in Ihrer Bibel aufschlagen. Doch zunächst einen kurzen Rückblick auf Epheser 1, das Kapitel, das ich im vorigen Beitrag ausgelegt habe. Wir haben gesehen im vorigen Beitrag, wie Paulus den Plan Gottes mit der Gemeinde beschreibt. Gott stellt sich seine Gemeinde mit einer weit geöffneten Tür vor, durch die alle Menschen Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. So hatten wir voriges Mal gesagt. Nun kann man dieses Bild von der geöffneten Tür, sowie alle Bilder, die ja nur Vergleiche sind, leicht überstrapazieren. Wie ist es denn zu vereinbaren, dass Paulus den Ephesern einschärft, dass in der Gemeinde alle Menschen Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten sollen und dass Jesus aber in der Bergpredigt vom engen Tor und von dem schmalen Weg spricht, die zum ewigen Leben führen und auf dem nur wenige gehen? Ist Paulus als Evangelist vielleicht etwas zu optimistisch oder gar naiv? Ist es nicht gefährlich, wenn die Tür so groß offen ist, dass alle automatisch in der Gemeinde sind? In der Tat, es ist eine Gefahr, wenn man dieses Bild missversteht. Als Konstantin der Große im Jahr 313 das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erklärte, begann eine besorgniserregende Entwicklung. Die Gemeinde wurde zu einer Volksbewegung. Viele wurden gedrungen und andere sogar gezwungen, sich taufen zu lassen. Ab sofort war es normal, dass ein römischer Staatsbürger auch Christ war. Vorher waren die Christen die Außenseiter gewesen, jetzt waren diejenigen, die sich nicht zum christlichen Glauben bekannten, die Außenseiter. Und es dauerte nicht lange, da wurden weltliche Gewohnheiten, Traditionen und Werte verchristlicht und der Glaube verflachte zur Volksreligion. Diese Entwicklung von einer Erweckungsbewegung zu einer Volksreligion kennen wir auch aus unserer eigenen mennonitischen Geschichte. Die Täufer im 16. Jahrhundert waren umherziehende Evangelisten und Gemeindegründer. Durch die starke Verfolgung begannen sie aber, sich in menschenleeren Wohnräumen niederzulassen. Es entstand das sogenannte Kolonie-Mennonitentum. Plötzlich wurden der Aufbau und die Pflege des eigenen Gemeinwesens wichtiger als die Mission Gottes. Und die Anpassung an die oftmals sehr menschlich formulierten Regeln dieses Gemeinwesens ersetzte in vielen Fällen die Bekehrung. Ganz anders hört sich das bei Paulus an, wenn wir in Epheser 2, 1 bis 10 sehen, was ihm wichtig ist. Er sagt nämlich: Ihr wart tot, aber mit Christus habt ihr neues Leben bekommen. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, aber jetzt habt ihr einen Platz in Gottes neuer Welt. Ihr habt euer Leben eigensüchtig selbst bestimmt, aber jetzt seid ihr durch Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. In anderen Worten, Gottes Gnade spricht dich großzügig frei von der Schuld, schenkt dir eine neue Identität und erzieht dich gleichzeitig darin, so zu leben, wie es der Himmelskultur entspricht. Nichts bleibt, so wie es ist, wenn der Himmel die Erde küsst. Paulus beschreibt in Epheser 2, 4 bis 7 sehr spezifisch, was sich durch Gottes Gnade in unserer persönlichen Lebensgeschichte verändert. In diesen Versen wird deutlich, dass Erlösung ein Gnadengeschenk Gottes ist. Gott lässt uns durch Christus teilhaben an drei entscheidenden Umwandlungen, die alles auf den Kopf stellen. Mit Christus wird uns, die wir geistlich tot waren, neues Leben geschenkt. Mit Christus werden wir trotz unseres leiblichen Sterbens zum ewigen Leben auferstehen. Mit Christus haben wir, die von Gott getrennt waren, einen Platz in Gottes neuer Welt. Anders gesagt, Gott hat uns durch Christus Anteil gegeben an seiner göttlichen Natur, sodass wir zu einem neuen Leben wiedergeboren werden. Dieses neue Leben aus Gott hat Ewigkeitsqualität. Sünder werden umgewandelt in Heilige, die zu Gottes neuer Welt gehören. Kann ich das wirklich für mich in Anspruch nehmen? Oder definiere ich mich immer noch von der Identität her, die ich hatte, bevor Christus in mein Leben kam? Es ist zwar schon so, dass wir als neugeborene Kinder Gottes nicht in den Himmel entrückt werden, sondern weiter in einer gebrochenen Welt leben. In einer Welt, die sich durch den sündigen Egoismus der Menschen selbst zerstört. Und doch gehören wir nicht dieser Kultur der Selbstzerstörung an. Nein, in uns lebt schon die neue Welt Gottes, die sich bei der Wiederkunft Jesu vollständig durchsetzen wird. Wenn Erlösung und Gotteskindschaft ohne Christus nicht zu haben sind, dann sind wir Gottes Werk, durch Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun, sagt Paulus, weiter in Epheser 2, Vers 10. Erlösung ist also nicht Selbstzweck und auch nicht ein religiöser Ego-Trip. Das neue Leben will sich in guten Werken, die Gott durch seinen Geist in uns schafft, verwirklichen. Die guten Werke sind kein Weg zur Erlösung, weil Erlösung ja nur in Christus zu haben ist. Aber die guten Werke sind Wesensmerkmale eines erlösten Menschen. Früchte, an denen man erkennt, dass in diesem Mensch das neue Leben Gestalt gewinnt. In diesen guten Werken sollen wir wandeln, sagt Paulus wörtlich. Das neue Leben in der Nachfolge ist also ein Weg, kein Zustand. Jeder neue Tag, jeder Mensch, der mir begegnet und alle Aufgaben, denen ich mich stellen muss, sind Gelegenheiten, um zu wachsen. In Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Glaube, in Sanftmut, in Selbstbeherrschung. Das sind ja die Früchte des Heiligen Geistes, die zeigen, dass Christus in uns lebt. Damit verbunden stellt sich dann auch die Frage, woran erkennt man, wer zum Volk Gottes gehört? Welche spezifischen Merkmale hat dieses Volk Gottes, das ja diese Himmelskultur auf der Erde repräsentiert? Auf diese Fragen geht Paulus in den Versen 11 bis 22 in Epheser 2 ein. Und er sagt, in Vers 14, die äußeren Rituale und religiösen Zeichen machen nicht den Unterschied. Das verdeutlicht Paulus am Beispiel der Beschneidung. Zugehörigkeit zu Christus ist das entscheidende Merkmal. Und wenn wir ganz nahe bei Christus sind, dann fallen die Mauern, die uns von unseren Mitmenschen trennen. Mauern entstehen ja, wenn wir meinen, dass wir besser sind oder Gott näher stehen als unsere Mitmenschen. Dadurch bilden wir uns ein, durch eigene Leistungen den anderen überlegen zu sein. Ich zitiere einige wesentliche Aussagen aus den Versen 14 bis 16, in denen Paulus hervorhebt, wie eine christozentrische Gemeinde aussieht. Durch Christus haben wir Frieden. Christus hat die Mauer zwischen Juden und Nichtjuden niedergerissen. Vers 14. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Vers 15. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Vers 16. Der bekannte Theologe John Stott und auch andere Bibelausleger gehen davon aus, dass Paulus in Vers 14 nicht nur von gefühlter Feindschaft zwischen Volksgruppen spricht, sondern von einer ganz realen Mauer oder Scheidewand, die nichtjüdischen Völker vom jüdischen Volk trennte. Und zwar gab es diesen Zwischenwand der Umzäunung tatsächlich in sichtbarer Form auf dem Tempelberg in Jerusalem zur Zeit des Paulus. Diese Steinmauer der Abgrenzung, die einen Durchmesser von 1,5 Metern hatte, trennte den Vorhof der Heiden von dem übrigen Tempelgelände. Bis da durften die Heiden sich dem jüdischen Heiligtum nähern. Sie durften es aus der Ferne betrachten. An dieser dicken Mauer von 1,5 Metern waren Schilder angebracht, die man ausgegraben hat und auf denen geschrieben stand, dass es einem Nichtjuden unter Androhung von Todesstrafe verboten war, durch die Tore dieser Zwischenwand in den Tempelhof, wo sich nur Juden aufhalten durften, zu gehen. Die Zwischenwand der Umzäunung war also eine tatsächliche Mauer der Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden. Paulus selbst hatte die Aggression der jüdischen Religionsfanatiker persönlich etwa 3 Jahre vor der Abfassung des Epheserbriefes erlebt, als er sich im Tempel von Jerusalem aufhielt. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 21. Paulus war nämlich mit seinem griechischen Glaubensbruder Trophimus aus Ephesus nach Jerusalem gekommen. Und einige Juden aus Kleinasien vermuteten, dass er diesen Trophimus, der ein Nichtjude war, auch mit in den Tempelbereich genommen hatte, wo sich nur die Juden aufhalten durften. Sie wiegelten die Juden im Tempelbezirk mit folgenden Worten auf: Helft uns, ihr Männer aus Israel! Das ist er, der überall gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hetzt. Und nicht genug damit. Er hat sogar einen Griechen in den Tempel gebracht und dadurch diese heilige Stätte entweiht. Apostelgeschichte 21, 28. Die durch diese Anschuldigung aufgeheizten jüdischen Männer ergriffen Paulus, schlugen ihn und hätten ihn beinahe umgebracht, wenn nicht das römische Militär zur Stelle gewesen wäre und sofort eingegriffen hätte. Paulus wurde von den Soldaten gefangen abgeführt, um den Tumult zu beruhigen. So aufgeheizt, so feindselig war die Stimmung im Vorhof des Himmels, der doch eigentlich ein Ort der Anbetung sein sollte. Und jetzt, 3 Jahre später, schreibt Paulus aus dem Gefängnis, dass Christus unser Friede ist, der die Mauer der Feindschaft abgebrochen hat. Und ja, die Evangelien bestätigen, dass sogar der Vorhang zum Allerheiligsten riss, als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Damit wird deutlich, alle haben durch Christus Zugang zu Gott selbst, dem Vater, der im Allerheiligsten thront. Also, im Bild gesprochen, nicht nur die Mauer der Feindschaft zwischen dem Vorhof der Juden und der Juden ist abgebrochen, sondern es gibt überhaupt keine Vorhöfe mehr und auch keine Mauern zwischen uns und Gott. Seit Golgatha ist es auch nicht mehr so, dass nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste darf. Jetzt ist der Vorhang zum Allerheiligsten geöffnet. Und jeder, der mit Christus verbunden ist, hat direkten Zugang zum Herzen Gottes. Das Alte Testament mit seinen sehr institutionellen, strengen und exklusiven Zeremonien war nur eine Vorbereitungsetappe auf die Erfüllung der Heilsgeschichte, die Jesus durch sein Sterben und seine Auferstehung bewirkt hat. Das Alte Testament betonte die heilige Distanz Gottes von uns sündigen Menschen. Und somit bewirkt die Geschichte des Alten Testaments in uns die Sehnsucht nach Versöhnung mit dem Gott, durch den wir durch unsere Sünde so radikal und absolut getrennt sind. Die Propheten kündigen an, dass der Messias der Mittler zwischen dem heiligen Gott und den sündigen Menschen sein wird. Und diese Prophezeiung erfüllt sich dann in Jesus von Nazareth. Immer dann, wenn der Glaube zu einem religiösen System wird, verlieren wir Christus und seine Gnade aus dem Blickfeld. Das religiöse System gibt uns Sicherheit. Wir halten uns an bestimmte Regeln, Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Alles ist klar strukturiert, hat seinen festen Platz. Es gibt keine unerwarteten Überraschungen, wenn sich alle an die Regeln halten. Und schon wird Glaube zu einer frommen Leistung, die wir auch ohne Christus schaffen können. Das, was als lebendige Beziehung anfing, hat sich automatisiert und wird zu einer religiös besetzten Tradition, die wir leidenschaftlich verteidigen. Wenn du heute erkennst, dass du gewissen Menschen gegenüber Mauern aufbaust, weil du dich für besser hältst oder weil du dich im Recht glaubst, dann ist es Zeit für eine Herzensuntersuchung. Wenn du erkennst, wie du in gewissen Situationen und Beziehungen lieblos und unversöhnlich handelst, dann kann das Gebet des Paulus, mit dem er Kapitel 3 abschließt, dich neu zum Herzen Gottes führen. Paulus betet hier darum, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist neu für mich, für dich und für uns als Gemeinde erfahrbar werden. Ich möchte uns zum Schluss dieser Predigt einladen, mit mir zusammen aufgrund dieses Gebetes des Paulus ein Gemeindegebet zu sprechen. Wir beten. Gott, du bist unser Vater. Du hast uns geschaffen zu deinem Ebenbild. In deiner Gegenwart spüren wir echte Vaterliebe. In deiner Gegenwart können wir lernen, echte Väter und Mütter für andere zu sein. Jesus, du bist die Liebe in Person. Du hast uns in deiner grenzenlosen Barmherzigkeit umarmt. Du liebst uns ohne Wenn und Aber. Wir wollen in deiner Liebe verwurzelt sein. Unsere Lebenseinstellung, unsere Ziele, unsere Beziehungen, unsere Verantwortungen im Alltag sollen ein Zeugnis davon sein, dass wir aus deiner Liebe heraus denken, fühlen und handeln. Heiliger Geist, du bist unser Trainer, der uns innerlich stark macht und befähigt, aus der Liebe heraus zu handeln. Denn du bist die ausgegossene Liebe Gottes in unseren Herzen. Durch dich wirkt die Auferstehungskraft Gottes in unserem Leben. Du verwandelst uns zu Menschen, die Mauern abreißen und Versöhnung stiften. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, als Gemeinde wollen wir dich für alle Zeiten loben und preisen, weil wir dir alles verdanken. Amen.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.